Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich hatte meine Begrüßung gerade schon gesprochen, aber ich habe gehört, dass wir ein technisches Problem hatten. Deswegen nochmal einen schönen guten Abend. Heute nicht aus dem Studio von Radio Evolv, sondern aus unserem kleinen Veranstaltungsraum hier in Frankfurt-Niederursel. Ich begrüße Sie zu Radio Evolv, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute hier live mit Publikum ist Herr Professor Klaus Eurich. Klaus, herzlichen Dank, dass du hier mit uns bist. Ich freue mich sehr, dass du physisch den Weg zu uns gefunden hast. Du warst bis vor kurzem Hochschullehrer am Institut für Journalistik an der TU Dortmund mit dem Schwerpunkten Ethik, Kommunikation und Führung. Du arbeitest auch als Kontemplationslehrer, hast Bücher über Kommunikation und über Spiritualität geschrieben. Du hast ein Buch geschrieben, das ich hier vor mir liegen habe, das auch Teil unseres Gesprächs sein wird. Das heißt Aufstand für das Leben, Vision für eine lebenswerte Erde. Lass mich fragen, Aufstand für das Leben, was ist das für eine Vision, dass das Leben unseren Aufstand braucht? Ist ja ein Titel, der hier etwas ganz Spezielles anscheinend anspricht. Braucht das Leben unseren Aufstand? Und wenn ja, warum?
Naja, zunächst ist es wichtig, den Begriff zu klären. Mhm. Also Aufstand im normalen Kontext wird ja immer verstanden, auch mit gewalthaften Aktionen des Menschen gegen Unrechtszustände. Und genau das ist aber nicht gemeint, sondern Aufstand ist verstanden als Aufstehen. Dass wir uns als Menschen bewusst werden, dass wir uns unserer eigenen Möglichkeiten, unserer eigenen Größe auch in einem schönen Sinne bewusst werden. In einer Zeit, die uns einfach mit so viel konfrontiert, was ich persönlich einfach nur noch als unerträglich bezeichnen kann, vor allen Dingen im Umgang auf den mit den verschiedensten Formen des Lebens, nicht nur dem menschlichen Leben, bezogen auf den Umgang mit unserem Planeten und unserer Heimat der Erde. Und ich glaube, da haben wir einen Punkt erreicht, und das kann man auch in vielen einzelnen Aspekten festmachen, der ein Umkehren signalisiert. Und an dem ich persönlich eigentlich auch glaube, dass wir als Gattung keine Chance haben, wenn wir nicht wirklich uns gegen das, was wir selber verursacht haben, auflehnen und aufstehen und Leben beginnen neu zu verstehen in der Tiefe und endlich auch die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Ich kann vielleicht mal so ein paar Beispiele bringen. Es ist jetzt ein knappes Vierteljahr her. Ich war auf einer Veranstaltung unten im Süden von München im Domizilium, wo ich auf verschiedene Kurse gebe und war dann nachts aufgestanden, weil in den Vereinigten Staaten von Amerika Stephen Hawking, der Physiker, der allgemein bekannt ist, ein Interview gegeben hat. Und Stephen Hawking hatte noch vor einigen Jahren die Prognose, dass wir als Gattung auf diesem Planeten etwa 1000 Jahre haben. Dann sind die Bedingungen vernichtet, dass wir weiterleben können. Er hat jetzt und eben die zigtausend von Daten, die er kontinuierlich sammelt und durch seine Maschinen laufen lässt, er ist jetzt zu dem Resultat gekommen, wir haben noch maximal 100 Jahre. Die Prognosen, die mir zur Verfügung stehen und die ich auch kontinuierlich recherchieren lasse und mich mit Fachkollegen aus den Naturwissenschaften austausche, ich kenne keine Lösung, die uns mehr als 50 bis 70 Jahre gibt, bezogen auf die Entwicklungsgeschwindigkeit und die Destruktionsgeschwindigkeit, mit der wir im Moment unterwegs sind. So, und gleichzeitig halten wir uns auch in diesem Bundestagswahlkampf etwa mit wirklich peripheren Themen aus. Die Menschen streiten sich über G8 oder G9, über Dieselautos und so weiter, während parallel, kann man sagen, die Bedingungen für Leben auf diesem Planeten unter unseren Füßen verschwinden. Vielleicht noch zwei konkrete Beispiele. Auch das ist noch nicht lange her. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Und in Nordrhein-Westfalen hatten wir im Frühjahr eine Landtagswahl. Und auch dort wurde sich nur gestritten über G8 oder G9 und so ein Kiki, um es mal wirklich drastisch zu formulieren. Und gleichzeitig wurden Zahlen veröffentlicht für uns in Nordrhein-Westfalen, dass in der vom Umweltministerium seriöse Zahlen, dass in den letzten 15 Jahren 80% der Insekten vernichtet worden sind. Du kannst bei uns in einem der intensiv genutzten Gebiete in Deutschland landwirtschaftlich intensiv fahren, auch mit hoher Geschwindigkeit, du hast keine Mücken mehr an den Fenstern. Wir brauchen wirklich keine Gitter mehr, keine Fliegengitter mehr. Wir haben dieses drastische Sterben der Singvögel, 480 Millionen in den letzten 30 Jahren nur in Zentraleuropa. Wir haben eine neue Prognose des Alfred-Wegener-Instituts in Hamburg, dass die Meeresspiegel in den nächsten Jahrzehnten nicht wie prognostiziert um 1 Meter, sondern um 1,70 Meter ansteigen werden. Und all das sehen wir. Wir haben die Informationen und wir leben so weiter wie bisher. Und die Eltern sprechen davon, dass sie ihre Kinder lieben würden und entziehen ihnen im selben Moment gnadenlos die Existenzgrundlage für die Zukunft. Und all das, um es zum Abschluss zu bringen, hat mich dazu bewogen, also auch zu dieser Formulierung zu kommen. Entweder wir nehmen das weiterhin und wir leben auch weiter wie gewohnt, dann mit den Folgen, denen wir aber ins Auge sehen können, oder wir versuchen nicht nur das, was noch zu retten ist, zu retten, sondern vielleicht uns selber und damit den Planeten mit einer Vision eines wirklich lebenswerten, einer lebenswerten Existenz zu konfrontieren.
Dann lass mich die Frage so formulieren. Die Diagnose, die du jetzt einfach in geraffter Kurzform gestellt hast, mit den vielleicht noch 50 Jahren, vielleicht 100 Jahren, mit den sterbenden Singvögeln, mit den sterbenden Insekten. Das muss man sich einmal vorstellen. Ich glaube, bei den Singvögeln ist es ja auch ungefähr in der Größenordnung, dass 50% seit 1945 hier in Mitteleuropa ausgestorben sind, oder 50 oder mehr Prozent. Wenn die Diagnose so ist, wie du sie stellst, und das hat ja was Gnadenloses auch als Diagnose, wie kann man in einer solchen Situation noch eine Vision formulieren? Und wie kann eine Vision in einer solchen Situation?
Ich glaube zunächst mal, dass die Entwicklung, wie wir sie hinter uns haben und die Folgen, mit denen wir uns im Moment konfrontiert sehen, ich glaube, dass wir keine Alternative hatten. Genauso wenig wie wir, meine ich, keine Alternative hatten zu den unterschiedlichen Desastern im 20. Jahrhundert. Und damit meine ich alles, was dort passiert ist. Inklusive des Entwickelns der Atombombe und der Entfesselung der Atommacht, die Vernichtungsfeldzüge gegen Menschen, gegen die Natur. Ich persönlich glaube, das gehört zu unserem evolutionären Weg dazu. Einfach die Potenziale, die wir in uns haben, in alle Richtungen auch zu leben. Und wir sind jetzt nur an einem Punkt angelangt, wo die Potenziale sich in einer Kraft entfaltet haben, dass sie uns selber existenziell bedrohen. So. Das ist das eine, das ist die nüchterne Analyse. Gleichzeitig empfinde ich uns Menschen als Wesen, als körperliche Wesen, als geistige Wesen, als Kinder dieser Erde, auch als etwas unglaublich Schönes und auch zukunftsfähig, zukunftstaugliches. Unabhängig von all dem Desaster und den Katastrophen, durch die wir jetzt hindurchlaufen werden und auch müssen, aber was ich auch für unvermeidbar halte. Nur dass uns diese Schönheit bewusst wird und dass uns, ich sag mal, Möglichkeit bewusst wird, Potenzialität bewusst wird, uns neu zu entwerfen, dass uns das bewusst wird, das braucht etwas, das größer ist als wir. Okay. Und das nenne ich eine Vision. Eine Vision ist nicht nur eine Zukunftsvorstellung, es ist nicht nur eine Utopie, sondern eine Vision ist etwas, das Kraft hat und das Stärke hat, uns auch durch bestimmte Phasen des Niedergangs und der Umorientierung und, ich sag mal, der Reinigung dieses Planeten hindurchzuführen. Das heißt, sie gibt uns und sie schenkt uns Lebensenergie und sie erinnert uns daran, du bist mehr, jeder Mensch ist mehr als das, was er im Moment versucht zu leben.
Das macht Sinn, auch die Kraft der Vision, und du führst das in deinem Buch auch aus, den Unterschied, den du setzt zwischen Utopie und Vision. Zwei Fragen. Ich verstehe die Kraft der Vision, aber wenn die Situation so ist, dass uns eigentlich in dieser oder in der nächsten Generation das Leben ausgeht, was kann in einer solchen Situation noch eine Vision sein? Und wie kann eine Vision aussehen, die in dieser doch mehr als alarmierenden Diagnose uns noch eine Kraft gibt, uns auch für sie einzusetzen?
Darf ich mal ganz ehrlich sein? Ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben. Das meine ich sehr ehrlich. Nicht bezogen auf die Selbstverständnisse, die wir haben, nicht bezogen auf die politisch, kulturellen, ökonomischen Systeme, die im Moment existieren. Es wird also wesentlich mehr brauchen als nur Korrekturen in der Politik. Ich glaube, wir benötigen ein völlig verändertes Selbstverständnis unseres Menschseins. Ich bin ein großer Anhänger auch der existenzialistischen Philosophie, etwa eines Albert Camus, der uns immer wieder darauf hingewiesen hat, dass das Leben an sich einen hohen Grad an Absurdität hat, wenn wir es nicht richtig verstehen. Und dass wir dieser Absurdität nur entkommen können, indem wir uns immer wieder neu entwerfen, als Person und als Gattung. Immer wieder neu entwerfen. Und dann müsste man jetzt die Frage stellen, was heißt das, sich heute neu zu entwerfen? Und ich bitte mich jetzt nicht falsch zu verstehen, das ist keine Kampfansage oder keine fundamentalistische Kritik an der herrschenden Politik, aber ich habe kein Vertrauen mehr, dass Politik das kann, dass Politik das leisten kann. Weil Politik immer nur systemisch denkt, bezogen auf das, was wir hatten, bezogen auf das, was in der Gegenwart da ist, und man schreibt das quasi linear fort und macht gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle eine leichte Kurskorrektur. Von daher ist mein Ansatzpunkt ein ganz anderer. Ich setze nicht mehr an den Systemen und an den herrschenden Organisationsweisen an, sondern am einzelnen Menschen. Um es mal konkret zu machen, im Hinduismus, das ist im Prinzip im Christentum auch ähnlich, im Hinduismus haben wir aber ganz klar formuliert die Aussage, du, also der einzelne Mensch, du trägst die Verantwortung für das gesamte Universum auf deinen Schultern. Nicht kleiner. Wir dürfen nicht mehr kleiner denken. Wenn mich jemand fragt, was hast du in der Zukunft vor, dann möchte ich antworten, ich werde die Welt retten. Nicht kleiner. Aber was meint das? Du trägst die Verantwortung für das gesamte Universum auf deinen Schultern. Und ich werde die Welt retten. Das meint, dass ich zunächst verstehe, ich bin Teil dieser Erde. Ich bin Teil dieses Universums. Ich bin Teil des Ganzen und das Ganze wird in mir auch sichtbar. Insofern trage ich für das Ganze auch Verantwortung. Mhm. Natürlich nicht jetzt in einem, sag mal, kindlichen Sinne die Welt retten, ich mache alles gut. Aber ich nehme mich als Kind dieses Universums wahr und versuche, an meinem Platz das zu leben, was dem Leben dient. Was im Sinne von Albert Schweitzer Leben fördert, Leben ermöglicht. Da sagt er, das ist gut. Aus dieser Todesspirale heraus, mich so zu verhalten, dass Leben dadurch geschädigt wird, Leben zerstört wird und ich mir damit als Mensch auch meine Würde nehme. Also zusammengefasst könnte man sagen, ich beginne, meine eigene Würde neu zu sehen und neu zu entdecken. Ich tauche ein in den Strom des Lebens und führe mich in eine Existenz mit anderen Menschen, die den Bedingungen und Notwendigkeiten des Lebens und nicht nur dem menschlichen, auch der Pflanzen und der Tiere, endlich versucht, gerecht zu werden. Das heißt, lass mich das nur den Halbsatz noch sagen, Thomas, wissenschaftlich formuliert, wir müssen den Sprung schaffen, diese anthropozentrische Falle zu überwinden. Das heißt, diesen Glauben, der war nur für uns da und nur für unsere Bedürfnisse und es ginge nur um unsere Bedürfnisse. Die Bedürfnisse des Baumes, die Bedürfnisse der Quelle, die Bedürfnisse der Tiere stehen in dieser Hierarchie nicht minder.
Da wollte ich auch mit der Frage einsetzen, weil was du als Forderung eigentlich an uns alle gestellt hast, nämlich ich der Einzelne, trage die gesamte Verantwortung auf meinen Schultern und was habe ich in meinem Leben noch vor, Doppelpunkt, die Welt zu retten, ist eine Lebensperspektive, die die meisten von uns einfach als zu riesig erscheint, als eine Lebensperspektive, Erstens, wie soll ich die Verantwortung dafür tragen? Das ist erstens mal völlig, welche Rolle spiele ich? Punkt. Und zweitens, hier eine Perspektive wirklich einzunehmen. Ich meine, der Satz ist ja leicht gesagt, ich will die Welt retten, ja. Aber sich wirklich darauf einzulassen, zu sagen, was mich wirklich motiviert, von diesem Punkt an, was mein Leben ausmacht, was meinen Herzschlag ausmacht, was mich am Morgen aufwachen lässt und mit dem ich des Abends zu Bett gehe, ist meine Absicht oder meine Entschlossenheit, um es vielleicht besser zu formulieren, die Welt zu retten. Das wird den meisten als Größenwahn erscheinen.
Ja, wenn man in der klassischen Begrifflichkeit bleibt, natürlich. Aber ich formuliere das bewusst so scharf und bewusst so groß. Ja. Einfach, um uns auch daran zu erinnern, dass wir uns nicht permanent mindern sollten. Und dass wir nicht permanent darauf vertrauen sollten, die Politik wird das schon richten. Oder irgendwelche Führer gestalten oder so etwas. Sondern dass Veränderung immer nur bei mir selber beginnt. Und wenn ich jetzt formuliere, ich trage die Verantwortung für das Ganze, dann bedeutet das ja nicht, ich trage jetzt konkret die Verantwortung für den gesamten Planeten. Aber ich trage konkret die Verantwortung an der Stelle, in die ich gestellt bin. Ich trage die Verantwortung für den Ort, der mir gegeben ist. Ich trage die Verantwortung für das Leben, für mein eigenes Leben, für das Leben der Menschen, die mir anvertraut sind. Dafür trage ich Verantwortung und muss ich Verantwortung übernehmen. Ich trage Verantwortung für diesen Planeten dadurch, wie ich konsumiere. Ob ich zum Beispiel Tiere einfach nur als Konsumgut und als Verzehrgut sehe oder als Geschwister in einem Lebenskontext etc. Das heißt, in mir als Person zeigt sich im Prinzip alles an Verhaltensweisen und Verhaltensmöglichkeiten. So, und wenn ich von daher sage, ich versuche, die Welt zu retten, dann ist das eine Metapher, dann ist das ein Bild. Und damit möchte ich eigentlich nur ausdrücken, wenn ich als Einzelner in dieser Energie stehe, dann kann es im Prinzip auch die gesamte Menschheitsfamilie. Dann stehe ich nur als ein Spiegelbild für das Ganze. Verstehst du, das ist das Bild. Es ist also nicht dieses, das ist zu groß, das erschlägt mich, das erdrückt mich, das ist Hybris, das ist Gotteslästerung oder wie auch immer, sondern es ist einfach nur der ganz schlichte Gedanke, nimm dich verdammt nochmal endlich ernst.
Es ist auch der Gedanke, dass es auf mich wirklich ankommt. Und es ist auch der Gedanke, und das hast du ja in den einführenden Ausführungen auch dargestellt, dass wir wirklich in einer Situation sind, wo du sogar es so formulierst, eigentlich haben wir keine Chance, hier durchzukommen. Wenn wir das ernst nehmen, wäre ja auch die logische Konsequenz, dass ich, wenn dem wirklich so ist, ja, dass alles am Spiel steht, dass wirklich, wir sind in keiner Situation, in der wir uns durchwurschteln können, es steht wirklich alles am Spiel. Wenn mir das ein Anliegen ist, wenn ich nicht sozusagen die Schlussfolgerung sage, okay, ist mir ja egal, dann geht das halt alles den Bach runter, dann ist eigentlich die einzige Alternative, dass ich alles dafür gebe. Das heißt, eigentlich stellst du uns vor, du machst eine Zeitdiagnose und sagst, die Herausforderung ist so radikal, dass wir eigentlich keine Chance haben. Das bedeutet, dass entweder dieses alles, von wo du redest, mir egal ist, oder dass ich mich diesem Allem stelle. Und einfach mehr, als ich tun kann, kann ich nicht tun. Genau. Aber bin ich dafür da, mich diesem Allem zu stellen? Bin ich als Einzelner bereit, diese Größe, wie sie ist, anzunehmen? Oder versuche ich mich hier irgendwo durchzumogeln? Das ist ja eigentlich, was zu sagen, die Härte deiner Botschaft.
Aber wer denn sonst, wenn nicht du?
Ja.
Wer denn? Ja, komm, gib mir eine Antwort.
Ja, aber gleichzeitig wirst du natürlich wahrscheinlich auch oft die Antwort hören. Das mag ja stimmen, aber es wird dir ja keiner zuhören, weil ist zu groß, das ist zu erschlagend. Du magst ja recht haben, aber die wird in sich zusammenfallen, wenn sie keiner hören will. Macht eine Botschaft, die keiner hören will, als Botschaft überhaupt Sinn?
Die Frage stelle ich mir nicht.
Okay.
Und ich stelle mir auch nicht die Frage, wie viele da jetzt zuhören.
Okay.
Ich stelle mir auch überhaupt nicht die Frage, ob es vielleicht irgendjemanden erreicht. Mhm. Das würde gar nichts verändern. Ob das jetzt 1 Milliarde Menschen hören oder 2, das würde nichts verändern an der Diagnose, okay, nach meiner Auffassung. Und es würde nichts verändern an meiner eigenen Überzeugung. Mhm. Und an dem Versuch, dass ich das zumindest für mich versuche, in dem kleinen, engen Rahmen, den ich habe, mhm, zu leben. Mhm. So, weißt du, der heilige Franz, der Franziskus von Assisi, der hat sein schönes Lebensmotto so ganz kurz auf den Punkt gebracht, in Latein, plus exemplo quam verbo. Also es kommt zuallererst auf das gelebte Beispiel an, noch viel mehr als das Wort. Mhm. Und wenn ich mich jetzt dadurch in meinem Bewusstsein, Thomas, oder in meinem konkreten Handeln dadurch erschlagen lasse, dass ich vielleicht sehe, es hört keiner zu oder es verändert vielleicht überhaupt nichts, mhm, dann habe ich resigniert. Dann habe ich mich auch verloren. Dann habe ich auch meine Würde verloren und dann habe ich meine Selbstachtung verloren. Mhm. Und wenn ich meine Selbstachtung verloren habe, dann lebe ich eigentlich nicht mehr. Nicht als Mensch. Mhm. Da bin ich streng an der Stelle. Das mag sein. Das hört sich vielleicht alles jetzt auch nach, ich sag mal, nicht lebensfeindlicher, aber freudloser Askese oder so etwas an. Mhm. Aber genau das ist es nicht. Ich empfinde, das ist ein Prozess von großer Schönheit und auch ja gerade eines Ausdrucks von Lebensfreude und auch gerade einer neuen Zuwendung zum Leben. Mhm. Ja, und das bedeutet ja nicht irgendwie mit verhärmten Gesichtszügen durch die Gegend zu laufen und irgendwie wie die Bußpriester im Mittelalter die Menschen anzuklagen, ne? Sondern auch über eine Weise des Lebens vielleicht zu sprechen oder auf Weisen des Lebens hinzuweisen, die ihren ganz eigenen Charme, ihr ganz eigenes Charisma haben und gleichzeitig uns ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Mhm. Und ich denke in dem Moment nicht darüber nach, ob wir eine Chance haben oder nicht, auch wenn ich die Frage für mich innerlich beantwortet habe. Weil handeln kann ich immer nur in diesem Moment. Und diesen Moment muss ich nutzen. Und dem muss ich die Fülle geben. Das ist meine Aufgabe.
Okay. Dann lass mich die Frage umdrehen. Du hast ziemlich klar dargestellt, was du befürchtest. Also zu sagen, wir haben keine Chance, ist eine ziemlich klare Formulierung. Du hast uns auch ziemlich in die Pflicht genommen, sich dem zu stellen. Was ist die andere Seite? Was hoffst du in einer Situation wie dieser?
Naja, Hoffnung. Ach du liebe Zeit. Es gibt dieses schöne spanische Sprichwort, wer von der Hoffnung lebt, wird an Verzweiflung sterben. Und ich halte es da sehr mit Karl Barth, dem Begründer der dialektischen Theologie. Karl Barth hat sich ganz intensiv mit Hoffnung auseinandergesetzt und er hat einerseits die Formulierung geprägt, dass wir als Menschen ohne Hoffnung nicht leben können. Es geht nicht. Ne? Wir können ohne Hoffnung nicht leben über die Hoffnung, auch das, was eben noch nicht verwirklicht ist und das, wovon wir träumen und so. Und dann hat er aber gesagt, lasst uns lernen zu unterscheiden. Lasst uns lernen zu unterscheiden in billige Hoffnung und in tätige Hoffnung.
Okay.
Und er hat gesagt, billige Hoffnung, das ist die, die einfach vertröstet. Es wird schon alles gut werden. Ne? Es ist schon nicht so schlimm, wie wir uns im Moment verhalten. Und er sagt, tätige Hoffnung, das ist die, die sich ernst nimmt, die beginnt, die auch nicht mehr, ich sag mal, sich mit solchen völlig überflüssigen Formulierungen aufhält, ich bin ein Suchender oder eine Suchende. Nein, sondern die einfach im Sinne von Pablo Picasso sagt, ich bin kein Suchender, ich finde. Meine Aufgabe ist zu finden, nicht permanent nur zu suchen. Und tätige Hoffnung meint, brich auf und lebe diese Hoffnung heute. Mhm. Ich will ein Beispiel dafür bringen, also eine Geschichte, die für mein Leben ganz wichtig ist und die ich auch zutiefst berührend finde und die für mich ein Gleichnis ist für unsere Menschheit. Das ist die biblische Geschichte aus dem Neuen Testament vom verlorenen Sohn. Ja? Von dem verlorenen Sohn und dem Vater. Der Vater steht, könnte man sagen, für die Erde. Der verlorene Sohn steht für die Menschheit. Die Geschichte ist die, dass der Sohn sich das Erbe hat auszahlen lassen. Und er hat es dann besinnungslos verprasst. Er hat besinnungslos alles konsumiert, alles verbraucht. Und jetzt liegt er am Boden. Situation von uns im Moment. Er liegt am Boden. Und er hat seine Freunde verloren, er hat die Zuversicht verloren. So. Und aber in diesem Moment geht ein Ruck durch ihn. Und er weiß, von selbst wird nichts geschehen. Und er steht auf, Aufstand, er steht auf und er geht die ersten entscheidenden Schritte. Und dann endet die Geschichte. In diesem Moment kommt ihm der Vater mit offenen Armen entgegen. Mhm. Ja? Also das ist diese Bringschuld, die wir haben. Die Bringschuld am Leben. Mhm. Steh auf, tu was, geh auf das Leben zu. Und dann wird dir das Leben begegnen. Und dann könnt ihr euch vereinigen. Und dann entsteht vielleicht diese neue Symbiose, in der du nicht mehr nur an deinen Konsum und nicht mehr nur an den Verbrauch und nicht mehr nur an den Genuss denkst, sondern auch kapierst, dass Geben auch Nehmen heißt.
Also wenn ich dich so höre...
Ich stelle dir vorher eine Frage, bevor du was sagst. Kannst du mit dem Gleichnis was anfangen?
Ja. Ich kann mit dem Gleichnis was anfangen, weil, so wie ich dich höre, die Hoffnung, von der du sprichst, nicht davon lebt, dass ich etwas hoffen muss, dass etwas da ist zu hoffen, sondern dass ich mich zur Hoffnung entscheide.
Genau.
Handelnd entscheide.
Und in dem Moment, wo ich hoffe, gehe ich auf das Ziel zu.
Ja. So. Mhm. Und das wollte ich auch als Frage formulieren, weil, wenn ich das höre, höre ich sehr Camus. Da ist eine Absurdität drinnen in dem, was du ansprichst, weil du eigentlich die Botschaft, die uns andauernd jetzt auch in diesem Gespräch bringst, ist, es ist hoffnungslos, es ist hoffnungslos, es ist hoffnungslos. Was es braucht, ist die Hoffnung der Tat.
Dann bleiben wir aber ganz kurz bei Albert Camus, ja?
Okay.
Bleiben wir ganz kurz bei ihm und bleiben wir bei, für mich, seinem Hauptwerk. Das ist der Mythos des Sisyphos. Ja, das ist diese Geschichte, die wir alle kennen. Mhm. Der griechische Held, der den Göttern auf der Nase herumgetanzt ist. Und deswegen verdammen ihn die Götter dazu, bis in alle Ewigkeit einen gewaltigen Stein, einen Berg hinaufzurollen. Und wenn er oben angekommen ist, rollt der Stein wieder runter. Und so geht's immer weiter. Mhm. Ja, deswegen sprechen wir von Sisyphos Arbeit. Ne? Hast ein großes Haus, fängst an, es reinzufegen. Ne? Kaum bist du fertig und die Tür war unten auf, ist der Sand wieder drin, fängst wieder von vorne an. Mhm. Kein Ende. So. Und dann lehrt uns Albert Camus, so, jetzt guck aber bitte mal genau hin. Die Situation ist aussichtslos, könnten wir sagen. Auch die ist aussichtslos. Mhm. Und er erkennt, ich habe eigentlich gar keine Möglichkeiten. Warum? Weil er nur das Düstere sieht. Nur die Last. Mhm. Und jetzt ändern wir mal den Blick. Ändern wir den Blick. Stellen wir uns vor, Sisyphus geht den Berg hoch. Er rollt unter Aufbietung aller Kräfte diesen Stein den Berg hoch. Mhm. So. Er verausgabt sich. Das ist nichts Schlimmes. Auch dieses Gleichnis steht für unser gesamtes Leben. Aber jetzt kommt er oben an. Er kommt oben an und er steht da. Ich stelle mir vor, er schaut über die anderen Berge und er genießt den Ausblick. Er atmet durch. Ja, innehalten. Und dann geht er gemessenen Schrittes den Berg wieder runter. Pfeift ein Lied, winkt den Göttern zu, mit mir nicht. Mich kriegt er nicht klein. Und er kommt unten wieder an, er atmet wieder durch, rollt den Stein wieder hoch. Also die Geschichte besteht aus Kraft aufwenden für den Stein, innehalten, gemächlich abwärts gehen, die Landschaft genießen, wieder innehalten, wieder hochrollen. Im Prinzip ist das nur ein Blick auf unser Leben. Und was wir daraus lernen können ist, Sisyphus lebt in Grenzen, so wie du in Grenzen lebst und wie ich in Grenzen lebe. Und diese Grenzen kann ich nicht verändern. Daran kann ich jetzt leiden. Ich kann daran zugrunde gehen. Ich kann den ganzen Tag rumjammern. Mist, diese Grenzen und so weiter. Oder ich sehe die Grenzen als meinen Lebensraum an. Ich sehe das als den Raum an, der mir gegeben ist und in dem verwirkliche ich mich. Mit ganzer Energie trage ich an dieser Stelle durch das, was ich tue und unterlasse, die gesamte Verantwortung. Das ist ein wunderbares Gleichnis von Camus. Und wenn Camus nicht schon mit 40 Jahren gestorben wäre, dann hätte er, glaube ich, auch noch eine tiefere Dimension erreicht, das zu erkennen. Denn ich halte ihn für einen, auch wenn er sich als Atheist bezeichnet hat, ich halte ihn für einen zutiefst spirituellen Mann mit einer ganz ausgeprägten Sehnsucht. Aber er ist nicht mehr dazu gekommen, das zu entwickeln.
Ich glaube auch von dem, was du jetzt aussprichst, eine radikal tiefe Spiritualität zu hören. Nämlich ein Ja, trotz dem, dass eigentlich nichts für dieses Jahr spricht. Diese Entscheidung für das Leben, die du von uns forderst, uns allen, ist insofern eine bedingungslose, dass sie nicht einmal die Bedingung hat, eine Hoffnung erfüllen zu können, sondern einfach ein Ja ist. Das kommt aus einer Quelle, die letztendlich rational nicht begründbar ist. Ich kann nicht sagen, ich mache diesen Sisyphus, weil dieses Ja kommt von woanders. Ist dieser Aufstand für das Leben nicht eigentlich auch von dieser tief metaphysisch-spirituellen Dimension, die gerade deswegen, weil sie nicht begründbar ist, ihre Kraft aus einer völlig anderen Dimension bezieht?
Na klar, es ist eine spirituelle Reise.
Weil dann dreht sich ja irgendwie das Bild um, ja? Weil wenn dem so ist, und da ist ja auch die Kraft sichtbar, aus der du sprichst, oder die Kraft, zu der du uns aufrufst, ja? Diese Kraft ist ja sozusagen ein Fordern, stell keine Bedingungen. Die Bedingungen sind sowieso nicht einlösbar. Es ist auch dafür zu spät. Aber, und das Warum, darüber haben wir noch nicht gesprochen, es braucht dein absolutes Ja, sich dem zu stellen.
Ja, und das Ja zum Leben. Und das Ja zur Liebe. Das unbedingte Ja zur Liebe. Zum Leben.
Dann lass mich die Frage stellen, warum?
Das ist eine richtig gute Frage. Ich hätte gerne einfach... Also wenn ich es ganz radikal reduziere, dann ist für mich die Liebe der erste und der letzte und der entscheidende Lebensimpuls. Liebe jetzt in einem ganz weiten Sinne natürlich. Und wenn ich alle ethischen Gebote auf ein einziges Gebot reduzieren sollte, dann ist es dieser Satz von Aurelio Augustinus in seinen Confessiones, in seinen Bekenntnissen, wo er schreibt, Dilige et quod vis fac, also in Latein, auf Deutsch, Liebe und dann kannst du tun, was du willst. Wenn du in der Liebe bist, machst du keine Fehler. Ich denke Augustinus jetzt weiter. Natürlich werde ich trotzdem Fehler machen, aber die Liebe lässt mich dann erkennen, warum ich diese Fehler gemacht habe, und ich kann es wiederum aus Liebe heraus korrigieren. So. Das verbinde ich mit der Ethik von Albert Schweitzer, mit der unbedingten Liebe zum gesamten Leben. Zum gesamten Leben. Und das Leben sich nur entwickeln kann aus Liebe heraus. Ja, das ist die Liebe zwischen Frau und Mann, das ist die Liebe der Eltern zu ihren Kindern, das ist die Liebe des Menschen zum Leben an sich. Das ist die Lebensenergie an sich. Das ist die Lebensenergie pur. Und ich sag mal, ohne diese Liebe zum Ganzen und auch ohne die Liebe zu diesem Planeten kann uns nichts gelingen. Das muss man so radikal sagen. Deswegen würde ich auch sagen, es fehlt uns in allererster Linie an Liebe. Auch wenn sich das jetzt alles sehr pathetisch und sentimental anhört. Ich würde mal ein Beispiel bringen. Denk doch bitte mal an die ganze Generation der ersten Astronauten, die das erste Mal im Space Shuttle die Erde umrundet haben, oder die ersten, die wirklich in die Umlaufbahn geschossen worden sind. Alles beinharte, knallhart geschulte Militärs- und Naturwissenschaftler. Und dann sind diese Männer da oben und sie werfen den Blick auf die Erde und sie erkennen, das ist kein toter Planet, das ist ein Lebewesen. Und sie sind alle zutiefst gerührt und können sich ihrer Tränen nicht erwehren. Sie haben in diesem Moment, haben sie diese Form von Liebe verstanden, weißt du? Zum Ganzen, zum Leben. Und das meine ich. Das kannst du allerdings Menschen nicht verordnen. Die meisten würden sich über solche Worte von mir totlachen, wenn das jetzt im großen öffentlich-rechtlichen Sender liefe wahrscheinlich. Das werden wir irgendwann spüren lernen müssen. Und ich weiß nicht, ob wir die Zeit dafür noch haben. Das meinte ich vorhin damit, wir haben keine Chance. Mhm. Es geht hier nicht nur um Vernunft. Es geht hier nicht nur um einen Schulunterricht, in dem das erzählt wird. Mhm. Es geht um wirklich einen evolutionären Sprung in unserer Wahrnehmung, in unserer Empfindungstiefe. Mhm. Das ist die Herausforderung. Das ist diese Mutation, weißt du, in ein neues, weitergehendes Menschsein hinein.
Hältst du diese Mutation für möglich?
Ja, ich halte sie für möglich, aber ich halte sie natürlich nicht für möglich für 8 Milliarden Menschen. Mhm. Auch da sollten wir wirklich Klartext reden. Mhm. Und ich würde mal sagen, ein Großteil der Menschen wird sowas auch gar nicht hören wollen, mhm. weil es die meisten auch überhaupt nicht interessiert. Mhm. Und solange der Kühlschrank voll ist, sind mir doch die Katastrophen aus dem Rest des Planeten egal.
Ja. Nur die Mutation von 2-3 Menschen mag zwar toll sein, aber sie wird am Schicksal dieses Planeten nicht sehr verändern.
Weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Da setzt bei mir wieder der Faktor Hoffnung ein.
Okay.
Und da setzt bei mir das Vertrauen ein.
Okay.
Auch, und dass ich nicht glaube, dass wir als Gattung ein Zufall sind. Mhm. Und da setzt, jetzt kommt wieder so ein komisches Wort, da setzt für mich sogar das Vertrauen in Wunder ein. Mhm. Ich will da mal eine kleine Anekdote zu erzählen. Mein bester Freund, der ist vor 4 Jahren an meinem Geburtstag verstorben, Wilhelm Steinmüller, und wirklich ein alter, weiser Mann, weiser Freund, dem ich viel an guten Ratschlägen zu verdanken habe und so weiter. Und Anfang der 90er Jahre haben wir schon ganz eng miteinander auf verschiedenen Ebenen. Und damals hatten wir schon dieselben Diagnosen wie heute. Ja? Wir hatten im Prinzip dieselben Diagnosen wie heute. Und ich war da mal in einer sehr niedergeschlagenen Phase. Und ich gucke ihn dann so an und dann sagt er, und Wunder sind sicher, aber Wunder müssen angestoßen werden. Mhm. Da sind wir wieder bei dieser Bringschuld. Mhm. Und wenn du jetzt, Thomas, in die Geschichte zurückschaust, das möchte ich jetzt nicht auf uns, die wir hier sitzen oder so, übertragen, aber es waren oft immer einzelne Menschen, die in einem Kairos-Moment, also in einem besonderen Moment, mhm. am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige getan haben. Mhm. Denk an Rosa Parks, die Frau in den Vereinigten Staaten, in der Zeit der Rassendiskriminierung. Diese Frau mit ihren müden Beinen den ganzen Tag gearbeitet, setzt sich in den Bus auf den Platz eines Weißen, was verboten war. Ja? Und sie soll von diesem Platz entfernt werden. Und die Menschen in diesem Bus solidarisieren sich mit ihr. Und in diesem Moment entsteht in den Vereinigten Staaten von Amerika der Volksaufstand und Martin Luther King setzt sich an die Spitze der Bewegung und die Apartheid in den Vereinigten Staaten wird abgeschafft. Sie war der Auslöser in diesem Moment. Und ich glaube, wenn wir mit dem Bewusstsein von Rosa Parks leben, dass es vielleicht ich bin oder vielleicht du bist oder vielleicht du bist, die an ihrem Punkt genau so etwas anstoßen kann, dann sind wir auf der richtigen Fährte.
Dann würde ich gerne auf dieser Ebene der Wunder nochmal weiterfragen, weil ich höre dich auf 2 verschiedenen Ebenen. Ich höre diese eine Ebene, und da bist du auch schon sehr tief hineingegangen, einfach dieses Ja, trotz der Hoffnungslosigkeit, ist ein Ja, weil das die einzige mögliche Antwort auf das Leben ist, die ich, wenn ich mich dem Leben wirklich stelle. Und die fragt nach keinem Outcome, die fragt nur nach sich selber, nach dem Ja. Das Wunder, von dem du sprichst, ist doch eine Dimension der Hoffnung, dass das Ja etwas auf diesem Planeten, mit dem Schicksal dieses Planeten, bewirkt. Es ist nicht nur einfach das Ja, das nackt für sich steht und für sich selbst auch Grund genug ist und nichts anderes braucht als sich selber. Es ist auch noch die Hoffnung oder vielleicht sogar die Gewissheit des Wunders, dass das Ja das Schicksal dieses Planeten verändert. Gibt es diese Dimension? Siehst du diese Dimension in dem, was du schreibst, in dem, was du machst? Du versuchst auch in Deutschland eine Bewegung anzustoßen. Auch das möchte ich ganz kurz noch ansprechen, dass du den stillen Aufstand nennst. Du bringst Menschen auch in Deutschland, in verschiedenen Städten zusammen, diesen stillen Aufstand auf ihre Art und Weise zu leben. Das ist so höre ich dich einerseits einfach diese Bedingungslosigkeit, auf die du beharrst, aber ich höre eben dadurch, neben der Bedingungslosigkeit ist es auch der Glaube an die Wunder.
Ja, vielleicht sollten wir auch etwas aus dieser kindlichen religiösen Sprache dann wieder herauskommen, so mit Wunder, ne? Weil Wunder stellt man sich ja vor, es fällt irgendwie etwas vom Himmel. Okay. Und Wunder wird ja oft gesehen als etwas Äußeres, ne? Ja. Eine äußere Energie greift in das menschliche Leben ein. Ich möchte das Bild auch verändern. Ich glaube, wir leben in dieser Energie und wir sind in Symbiose mit dieser Energie. Und genau das ist das Problem, dass uns das nicht bewusst ist. Wir glauben auch immer, wir wären als Menschen alleine. Und wir würden leben ohne diese geistigen Felder, die man in unterschiedlichen Traditionen und unterschiedlichen Religionen unterschiedlich genannt hat. Ich möchte da jetzt auch gar keine Namen für finden. Aber mir ist diese Dimension bewusst und ich lebe in ihr und ich spüre sie, das ist körperlich wahrnehmbar. Ja, und ich glaube nicht, dass ich dazu irgendwelchen Illusionisten zähle, so auf dieser Ebene. Und dem stelle ich mich auch und da ziehe ich auch, da muss ich ganz ehrlich sagen und formulieren, eigentlich meine gesamte Kraft raus. Die ziehe ich nicht aus der Rationalität oder aus einer wissenschaftlichen, auch wenn ich Wissenschaftler bin, einer wissenschaftlichen Analyse der Situation und ich sage mal einem Durchrechnen von Wahrscheinlichkeiten, wo irgendwo noch durch Feintuning etwas zu verändern wäre. Sondern ich glaube auch, das gehört für mich zu diesem ganzheitlichen Blick auf das Leben mit hinzu. Ich nenne es jetzt einfach mal so, auch die unsichtbare Dimension des Seins als existent zu sehen und in das eigene Leben zu integrieren. Die Religionen hatten dafür eine mythische Sprache, weil ihnen nichts anderes einfiel. Aber im Prinzip geht es dabei um unendlich viel mehr.
Aber es ist ja nicht nur, dass du das einfach für dich lebst und einfach versuchst, hier konsequent zu sein, sondern du rufst auch dazu auf. Du schreibst Bücher dazu. Du verbindest dich mit Menschen dazu. Ihr habt es auch, wenn ich das richtig weiß, diese, eine Website, die jetzt auch schon live geschaltet ist, die heißt Stiller Aufstand.
Stilleraufstand.de.
Das ist ja mehr als einfach, ich mache das, weil es richtig ist, sondern ich will auch, dass hier etwas in Bewegung kommt.
So will ich es nicht formulieren.
Okay.
Ich würde nicht formulieren, ich will das.
Okay.
Das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht mehr. Aber was ich möchte, ist Angebote auf den Weg bringen. Angebote auf den Weg bringen und ich würde mal so sagen, Menschen einladen, das Angebot anzunehmen, aber sie völlig in ihre Freiheit natürlich zu lassen, ob sie das tun oder ob sie das nicht tun. Ja, und es geht hierbei ja auch nicht um irgendeinen Zweck, ne? Und es ist auch wichtig, auch bei solchen Ideen wie jetzt denen, die ich da formuliert habe, dass die keinerlei jetzt Monopolanspruch oder so für sich in Anspruch nehmen. Es gibt 1000 Pfade nach Utopia. Und alle haben ihre Schönheit, ne? Oder um ein anderes Bild zu verwenden. Ich stelle mir die Möglichkeiten, die wir haben, als einen riesigen Strauß von Blumen. Und jeder greift sich halt wirklich die heraus, die ihm gefällt, wo er sagt, damit gehe ich in Resonanz, ne? Damit möchte ich jetzt leben. Und so ist auch, glaube ich, das, was wir da versuchen. Es ist ein Angebot, es sich ernst zu nehmen und an dem eigenen Ort das zu leben, was notwendig ist, was aber auch Freude macht, was auch Spaß macht und was mir selber vielleicht auch neue Würde gibt. Aber da steckt keinerlei Dogmatik drin. Und ich möchte vielleicht auch, wenn ich das darf, zu der Idee noch einen Satz sagen. Ich habe kein Vertrauen mehr, kein grundsätzliches Vertrauen mehr in die Organisationsformen unserer Kultur. Ja. Und von daher haben wir jetzt ein anderes Bild dafür gefunden, was hier gegebenenfalls passieren kann. Es ist ein Bild aus der Natur. Du kennst den Begriff des Myzel. Das Myzel ist ein Pilzgeflecht. Es ist ein unterirdisches Pilzgeflecht. was sich ganz zart und leise, still verbreitet. Es ist das größte Lebewesen auf der Erde. Einzelne Myzele können mehrere Quadratkilometer groß werden und das größte Geflecht untereinander vernetzt reicht vom Nordrand Mexikos bis an Südrand Alaskas. Und das nährt eben auch in trockenen Gebieten, nährt das den Boden. Und wir fanden, also diese Gruppe von Menschen, die das jetzt versuchen, wir fanden, dass das ein sehr, sehr schönes Bild ist. Dieses sich stille verbreiten, ohne Medien, ohne Propaganda, ohne große Lehren. Mhm. Einfach nur so ein paar Kriterien, die wir brauchen, ne, um uns ernst zu nehmen. Und dass dann aber jeder Mensch sich auch versteht, in einem, um in dem Bild zu bleiben, als ein so kleiner Knoten, von dem aus dann weitere neue Vernetzungen stattfinden. Ja, es geht also nicht mehr, es gibt nicht mehr eine Führung. Sondern in dem Moment, wo du für dich erkennst, ja, das ist meins, das ist mein Gedanke, das möchte ich leben, bist du bereits der Ausgangspunkt für eine weitere Verzweigung und eine weitere Vernetzung. Und also eine völlig andere Art jetzt zu denken, wie wir uns als Menschen organisieren, bezogen auf die Art und Weise, die wir bisher hatten, die hierarchisch war. Das ist jetzt eher so ein, um in der Begriffsebene zu bleiben, ein holarchisches Denken, ein vernetztes Denken, was aber dieses vernetzte Denken aus dem Bereich der Theorie holt, sondern sagt, jeder Mensch ist Teil dieses Netzwerks. Und wenn er das erkannt hat, ist er bereits der Ausgangspunkt für neue Knotenbildung.
Du hast es zwar größtenteils schon beantwortet, aber ich möchte die Frage trotzdem nochmal in der konkreten Form stellen. Du hast das als Angebot formuliert. Ein Angebot wozu?
Ein Angebot, um aus dieser Haltung auch herauszukommen, die ich bei ganz vielen Menschen wahrnehme oder jetzt auch in den ganzen Gesprächsforen, die in den Medien laufen, zur Bundestagswahl und so weiter, dass du als Einzelner sehr ohnmächtig bist, dass du dich permanent darüber beklagst, was ich nicht mehr hören kann, was Politik nicht leistet. Und Politiker anzuklagen. Und ich denke, was redet ihr da eigentlich? Fangt doch bitte bei euch selber an. Fangt bei euch selber an. Und das ist eigentlich nur der Punkt, um den es hier geht. Fang bei dir selber an. Du kannst bei dir selber anfangen. Und du bist nicht alleine. Du bist in einem Netzwerk. Du nimmst dich zwar ernst, nimmst dich sehr ernst, aber gleichzeitig ist dieses Netzwerk ja auch eine Form von gelebter Geschwisterlichkeit. Weißt du, alleine zu wissen, dass in Deutschland und vielleicht auch irgendwo in anderen Ländern vielleicht überall so kleine Knotenpunkte sind. Und du weißt, in demselben Moment tun die genauso wie du auch ihr Möglichstes in Lebensfreude, ja, und auch in Genuss, natürlich. Das ist einfach ein anderes Verständnis von Politik. Und ich meine jetzt den Begriff Politik an dieser Stelle ganz bewusst zu platzieren. Das ist für mich politisch zu... Wir haben halt nur unser Politikverständnis auch reduziert darauf, dass irgendwelche Menschen, denen wir alle 4 Jahre eine Stimme geben und die sehr, sehr viel Geld dafür von dem bekommen, was wir Staat nennen, dass die die gesamte Verantwortung tragen und die schon alles machen werden. Und das ist Kinderkram, Entschuldigung.
Dann würde ich gerne mit diesem Kindergramm auch einen Punkt setzen. Ich hätte noch sehr viele Fragen, aber ich sehe auch die Zeit, die fortgeschritten ist. Und ich würde gerne noch die eine oder andere Frage auch hier im Publikum hier gerne mit ins Gespräch reinbringen, auch solange das Mikrofon noch offen ist. Das Mikrofon erwähne ich auch deswegen, weil ich die Bitte habe, wenn es eine Frage gibt, nach vorne zu kommen und auch die Frage hier mit ins Mikrofon hineinzusprechen. Gibt es eine Frage nach der obligaten Schweigesekunde?
Ich habe keine Frage, ich habe einen kleinen Beitrag. Das erinnert mich sehr an den Herbert Achterbusch. Du hast keine Chance, nütze sie. Wenn man das wirklich weiterdenkt, dass eigentlich keine Chance da ist, oder die Vorstellung, dass keine Chance da ist und ich sie trotzdem nutze. In dieser Absurdität drückt sich das für mich genau aus. Wenn man das auf den Punkt bringt, das dann zu nutzen, diesen leeren Raum, der dann entsteht, ja, und da dann eben die Liebe reinzugeben oder, ja, so. Also ich finde das einen sehr schönen Spruch drin. Habe ich mal vor 30 Jahren gesehen, den Film. Und der inspiriert mich immer wieder. Und jetzt höre ich das auch so aus.
Ja, es ist halt einfach diese Vorstellung auch, wenn ich nicht mich mit meiner ganzen Existenz, soweit mir das möglich ist natürlich, in diesen leeren Raum, wie Sie es jetzt formulieren haben, hineinbegebe, dann verliere ich meine Würde. Und das ist das Höchste, was ich habe. Dann verliere ich die Achtung vor mir selber. Und das reicht mir schon als Begründung aus. Der Immanuel Kant, der große deutsche Denker des Idealismus, der hat mal bezogen auf die Würde gesagt, wir müssen die Würde in jedem einzelnen Menschen respektieren. Und wenn wir auch nur die Würde eines einzelnen Menschen brechen, ist das so, als würden wir die Würde unserer ganzen Gattung mit Füßen treten. Ja? Und das betrifft mich natürlich auch selber, bezogen auf meine eigene Würde und meine eigene Selbstachtung.
Okay.
Ich würde gerne nochmal zu dem Anfang zurückkommen, nämlich zu dem die Welt retten. Und viele nehmen das ja so wahr, als ob die Welt, die gerettet werden müsste, etwas außerhalb von uns wäre. Und erkennen nicht, dass sie ja diese ganze Welt sind und die Welt auch in sich tragen. Ja? Weil alles, was passiert, passiert in unserem Bewusstsein. Mhm. Und diese Liebe, die dazu gehört, da tätig zu werden oder die uns dabei hilft, ist einfach dieses Bewusstsein, wie der David Steindl-Rastas gesagt hat, dass Liebe die Zugehörigkeit zu allen Menschen, zu allen Wesen, zu der ganzen Welt ist, die man bejaht. Der Hass ist die Zugehörigkeit, die man verneint, die nur diese Aversion hervorruft. Und wie kann man sozusagen in anderen Menschen diese Erkenntnis fördern, ja, dass Liebe und Hass wirklich zwei Seiten dieser gleichen Medaille sind, ja, die trotzdem damit zu tun haben, dass wir diese Welt in uns tragen und in dieser Welt sind.
Ich kann darauf, glaube ich, gar keine angemessene Antwort geben. Ich persönlich glaube auch nicht, dass Liebe und Hass zwei Seiten derselben Medaille sind. Ich glaube, der Hass ist was ganz Eigenes. Der Hass ist etwas ganz Eigenes und ich glaube, an Hass kommen und die Überwindung des Hasses kommen wir auch mit Vernunft und mit Selbsterkenntnis heran. Ich glaube, die wenigsten Menschen machen sich bewusst, dass in dem Moment, wo sie hassen, hat das, was sie hassen, Gewalt über sie. In dem Moment, wo ich einen Menschen hasse, habe ich mich aufgegeben. Dann hat er das erreicht, was er wollte. Er hat mich vom Bewusstsein und von den Gefühlen her, hat er oder sie mich in ihre Gewalt. So. Die Liebe aber ist etwas Universales, alles Durchdringendes. Das würde ich dem Hass nie zubilligen. Und ich glaube auch, dass wir evolutionär dazu in der Lage sind, durch die Kraft des Liebesimpulses den Hass zu überwinden. Aber ich glaube nicht, dass der Hass dazu in der Lage wäre, die Liebe zu töten. Ist das okay so als halbe Antwort? Okay.
Gibt es noch eine Wortmeldung?
Ich würde gerne noch einen Satz zitieren, wenn ich darf. Ja. Der ist von Albert Schweitzer. Also Albert Schweitzer, das ist so für mich einer der ganz großen Menschheitslehrer, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Und auch der erste westliche Philosoph, könnte man sagen, der diese nur auf den Menschen bezogene Ethik überwunden hat, die Lebensethik begründet hat und der das in seinem Leben vor allen Dingen selber umgesetzt hat. Deswegen ein wirkliches Vorbild. Und der Albert Schweitzer hat in seinen Erinnerungen, in diesem Buch aus meinem Leben, hat er über das Leben Folgendes geschrieben. Ich zitiere das mal gerade. Er schrieb, und du vertiefst dich in das Leben, schaust mit sehenden Augen in das gewaltige, belebte Chaos des Seins. Und dann erfasst es dich wie einen Strudel. In allem, was dir begegnet, erkennst du dich wieder. Alles, was du nun siehst, das bist du. Ja? Alles, was du nun siehst, das bist du. Also die Aufhebung der Spaltung. Die Aufhebung der Trennung. Von dem Herzen her werden wir das so schnell nicht schaffen. Deswegen würde ich sagen, muss an der Stelle auch unser Verstand und unser Bewusstsein ansetzen. Und ich glaube, wenn wir vom Kopf her irgendwann verstanden haben, dass uns vom Tier und von den Pflanzen in Anführungsstrichen nur die äußere Aufmachung und die Form des Bewusstseins trennt, dann kann sich vielleicht irgendwann auch die Liebe entgrenzen. Also es wäre eine Illusion zu glauben, dass wir ohne den Kopf und ohne eine Arbeit an den Feldern des Bewusstseins weitergehen.
Dann würde ich gern das einfach auch so als Schlusswort stehen lassen. Ich glaube, dass das eigentlich eines der besten Schlussworte ist, das wir für diese für dieses Gespräch haben können. Klaus, herzlichen Dank für diesen Parcours-Ritt durch deinen Aufruf zum Aufstand. Ich verstehe es durchaus nicht nur eine Deklaration des Aufstands, sondern ein Aufruf zum Aufstand. Auch die Bedingungslosigkeit, mit der du das vertrittst, und auch diese Absolutheit, die du ganz bewusst an die Absurdheit heranführst, aus der, und ich glaube auch, das ist in dem Gespräch hervorgekommen, eine ganz besondere Kraft entsteht. Herzlichen Dank dafür, herzlichen Dank auch euch allen, dass ihr hierher gekommen seid, und natürlich herzlichen Dank auch den Hörerinnen und Hörern von Radio Evolve zu diesem Auftakt für die Herbstserie von unseren Radioübertragungen. Nächste Woche wieder aus dem Studio. Herzlichen Dank und einen schönen Abend aus Frankfurt. Mhm.